For the Recorded, der Podcast für Musik, Business und Gesellschaft.
Heute verschwimmen ja auch die Grenzen, was ist Menschen und KI gemacht. Ich bin der festen Überzeugung, dass Live-Präsenzerlebnisse nochmal einen ganz anderen Wert gewinnen, je mehr wir im digitalen Raum alles erleben können. Aber man merkt, da fehlt eine Dimension, die uns als Menschen ausmacht.
Hallo, mein Name ist Florian Drücke. Ich bin Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie und das ist der Podcast For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft. Mein heutiger Gast ist die Generalsekretärin des Deutschen Musikrats, Antje Valentin, und ich freue mich schon sehr drauf, gleich mit ihr zu sprechen. Bevor wir aber ins Gespräch einsteigen, wie gewohnt noch ein paar Worte zur Biografie. Antje Valentin, aufgewachsen in Braunschweig, studierte Instrumentalpädagogik mit Hauptfach Klavier an der Universität der Künste Berlin sowie auch Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik Hans Eisler, auch in Berlin. Und sie war viele Jahre als Pianistin und Pädagogin tätig. Von 1997 bis 2000 übernahm sie die Leitung der Musikschule Berlin-Friedrichshain und war stellvertretende Leiterin der Landesmusikakademie Berlin. Von 2011 bis Anfang 2024 war sie Direktorin der Landesmusikakademie NRW. Seit 2013 gibt sie Gastkurse zur Berufskunde für angehende Instrumental- und Vokalpädagoginnen an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf sowie an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Zusätzlich wirkt sie ehrenamtlich in zahlreichen Gremien mit und seit März 2024 ist sie Generalsekretärin des Deutschen Musikrates. Herzlich willkommen, liebe Antje. Schön, dass ich dich hier bei uns in unserem Podcast-Setting in der Remise begrüßen kann und dass wir jetzt hier endlich mal etwas ausführlicher sprechen können. Wir kennen uns eine Weile, wir haben schon viele Gespräche gehabt, wir haben auch schon in Gremien zusammen uns ausgetauscht, an Papieren gearbeitet. Aber das ist jetzt nochmal ein anderer Raum und da freue ich mich sehr drauf. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Danke für diese Möglichkeit.
Die Frage nach dem Lebenslauf jetzt, der ja wirklich Musik aus allen Poren zu einem spricht, ist vielleicht als Eingangsfrage mal nicht die berufsorientierte, sondern die Frage, wie kam Musik in dein Leben? Wie kam sie zu dir? Kamst du zu ihr? Was war Musik in deinem Leben?
War immer da, muss ich sagen. Meine Mutter ist Musiklehrerin an der Grund- und Hauptschule gewesen und hat einfach unheimlich viel mit meinem Bruder und mir gesungen. Und sie hat mir immer erzählt, als ganz kleines Kind habe ich nicht eher locker gelassen, ehe ich nicht alle Strophen des Liedes auswendig konnte, bevor ich dann endlich einschlief. Und das hat mich so sehr begleitet, dass dann auch das Klavierspielen mit 6 Jahren dazu kam. Also sie hat sich sehr darum gekümmert, dass ein gebrauchtes Klavier ins Haus kam und auch Klavierunterricht an der Musikschule möglich wurde in Braunschweig. Ja, und dann hat's mich erwischt mit dem Klavier und das ist dann so stetig geworden. Wobei ich muss sagen, ich habe in der Zeit fast genauso gerne auch mich künstlerisch malend plastizierend und so weiter betätigt und war lange Zeit unsicher, ob ich jetzt Kunst oder Musik studiere. Und dann war mein Ziel, Musik- und Kunstlehrerin an der Schule zu werden. Wow. Und als mein Klavierlehrer dann aber im jugendlichen Alter, als ich dann konkreter wurde mit meinen Studienwünschen, sagte, ach, du spielst so gut Klavier, du kannst auch Klavierlehrerin werden. Dann dachte ich, oh cool, ich werde Klavierlehrerin und war mir gar nicht im Klaren darüber, dass das eigentlich ein ganz schön schwieriger Beruf ist. Und in diesem Beruf bin ich dann in Berlin auch in die Berufsvertretung gekommen, in den Deutschen Ton- und Künstlerverband, habe dort Vorstandsarbeit gemacht. Mit einem Minderheitenbegehren haben wir einen alten Vorstand hinweggefegt als Jugendliche,
ungeduldig. Die Jungen,
genau.
Da sind sie.
Da fing dann auch meine Liebe zum Vereinswesen und zu den juristischen Finessen der Vereinsführung an. Mhm. Also es gibt ja diese Möglichkeit des 20-prozentigen Minderheitenbegehrens. Das haben wir voll durchgezogen mit dem Ergebnis, dass ich selbst dann als Berufsanfängerin stellvertretende Vorsitzende des Berliner Tonkünstlerverbands war, Anfang der 90er. Und das hat mich dann auf andere Wege als das aktive Musizieren und Unterrichten gebracht.
Das ist super spannend, weil das schon so früh die Verbandsdimension mit reinnimmt. Ne? Aber nochmal kurz zurück, also du sagst es, dass man dann wirklich auch noch Klavierlehrerin speziell werden konnte, das war dann nochmal eine besondere Dimension. Hast du dann wirklich, also hast du auch gedacht, du willst einfach Pianistin werden eine Zeit lang? Oder war das Thema Lehrende zu werden und da in einer pädagogischen Linie dich zu befinden, war das eher im Vordergrund?
Das war im Vordergrund. Also ich war mir meiner Fähigkeiten sehr bewusst. Ich habe wahnsinnig gern gespielt. Ich habe auch gerne in Konzerten mitgewirkt, aber ich war jetzt nicht die Überfliegerin, die da mit 16 schon Klavierabende gab, sondern eher so an der Musikschule schon eine derer, die auffiel, aber ich habe parallel als Schülerin schon angefangen zu unterrichten und einfach Mordsfreude daran gehabt. Also es war immer die Idee, ich unterrichte und ich werde auch spielen und dann auch später kam viel Kammermusik dazu und das ist eigentlich nach wie vor mein Liebstes.
Also ich bin in der Musikschule damals auch aufgefallen, aber eher dadurch, dass ich Quatsch gemacht habe im Orchester mit dem Sopransaxophon und das Sopransaxophon immer im Orchester irgendwo keinen richtigen Platz hatte und insofern ist aber dieses frühe Musizieren und die Möglichkeit zu haben, auch natürlich über die Eltern befördert, ist natürlich was ganz Besonderes. Und das dann bei sich wiederzufinden, nicht als du musst jetzt die Blockflöte erlernen, so wie viele, sondern ich habe da echt eine Liebe zum Instrument. Und wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich kann mir vorstellen, das studieren? Also warst du da, oder ich kann das noch stärker ausprägen, warst du da 14 oder warst du da 18 oder
wann? Exakt, 14. Ja, also das war, als Lehrer sagten, hier ist die studienvorbereitende Abteilung der Musikschule. Ach, das gibt's, interessant. Und dann habe ich da eine Aufnahmeprüfung gemacht und bin da zweimal durchgerasselt. Ich war nämlich schlampig. Ich konnte die Stücke nicht richtig. Ich hatte meine Ideen dazu. Ich habe genoss die Musik, aber mal sich verspielen, das ließ ich doch zu leicht durchgehen und leider auch mein damaliger Lehrer. Und habe dann aber gemerkt, durch dieses zweimal Versemmeln, dass das ganz andere Potenziale aus mir hervorlockt. Und das hat mich dann später auch pädagogisch beflügelt in meinen anderen Funktionen, sei es Musikschule oder Musikakademien, dass man auch durchaus mal Prüfungen durchfallen lassen darf, weil man dadurch erst Potenziale aus Menschen holt. Wenn man sie mit einer schlechten Zensur irgendwie durchwinkt, dann versperrt man ihnen das. Und aus dieser biografischen Erfahrung bin ich da ein großer Fan von, natürlich entsprechend sorgfältig eingebettet, auch mal zu sagen, Mensch, das reicht nicht.
Super spannend, weil dieses Thema Scheitern als Weg zur Exzellenz oder zum Erfolg letztlich auch ja, an manchen Stellen ist es bekannt, auch als Thema, auch im Leistungssport, aber trotzdem ist es ja eher was, wo man sich immer schwer mit tut. Ne? Also dieses, man muss halt auch aus dem Gegenüber etwas rauskitzeln, was er dann im besten Fall umsetzen kann in noch mehr Energie, noch mehr Wille, dann es wirklich zu erreichen und dann hast du dich durchgebissen.
Ganz genau, ja. Also ich war auch eigentlich in Hannover, Braunschweig, Hannover. Ich war in dieser großen Blase von Kämmerling-Schülern, berühmter Klavierpädagoge, der führende Mann in der Zeit, auch bis in die 2000er Jahre hinein, und wollte dringend nach Hannover und bekam dort keinen Studienplatz, nur einen Warteplatz. In Berlin konnte ich sofort anfangen, was ich tat. Also war ich dann plötzlich im geteilten Berlin, wo ich nie hin wollte. Aber genau das war richtig, weil jetzt bin ich immer noch in Berlin und find's toll.
Und warst genau dann auch zu der Zeit in Berlin, wo hier alles passiert ist. Ne? Also insofern ist es ja auch dann etwas gewesen, wo sich nicht nur im Künstlerischen, sondern auch im Gesellschaftlichen so viel geöffnet hat. Und ja, schön. So kam das Klavier zu dir. Und du zum Verband schon früh.
Genau.
Und dann jetzt zum Deutschen Musikrat, der für viele Hörerinnen und Hörer hier jetzt wahrscheinlich kein Household Name ist, wie man so schön sagt. Obwohl viele euch und das, was ihr macht, auf jeden Fall kennen. Da kommen wir gleich noch dazu. Denn ihr habt ja wirklich nicht nur über die Jahrzehnte eurer Existenz, sondern auch über das, was ihr an nicht nur was ihr repräsentiert, sondern was ihr auch in den Projekten macht, an so vielen Stellen auch die Musiklandschaft in Deutschland geprägt. Aber vorher vielleicht, Ihr repräsentiert über 100 Organisationen und Dachverbände des professionellen Musiklebens. Also wie stellst du denn den Musikrat vor, wenn du irgendwo reinkommst und echt keiner eine Idee hat, erstmal was ein Verband überhaupt ist und dass man in Berlin irgendeine Branche vertreten kann oder dann auch noch von Klassik bis Jazz über Pop sich einbringen kann. Was ist denn da dein Pitch, wenn du in so einer Runde stehst?
Es kommt ein bisschen auf die Runde drauf an, aber wenn...
Keine Musikrunde.
Also wenn es keine Musikrunde ist, sage ich immer, wir sind der Dachverband der Musik. Ich darf hier für die Musik in Deutschland sprechen und das ist nicht nur jetzt die musizierenden Menschen, sondern das ist von Amateur bis Profi, von Pädagogik bis Wirtschaft. Mhm. Und das grenzt so ein bisschen den Raum ein, ohne umfassend zu sein, weil ja auch Therapie oder auch Karneval, also ganz viel dabei ist. Das ist ein so wilder Haufen. Das macht aber auch unendlich Spaß, weil man dadurch ganz großartige Mischungen erzeugen kann und Vernetzungen, die eigene Stärken aufbringen. Mhm. Und letztendlich sind es ja alles Dächer. Und deswegen komme ich dann im zweiten Schritt auch immer dazu, einfach mal ganz kurz diese unsere föderale Struktur und die Landesmusikräte und das eben jeder Verband auch nochmal sein Dach hat und dass aber eigentlich die Gliederungen bis in die kleinsten Winkel der Republik gehen, aufzuzeigen, um zu zeigen, wie stark verwurzelt wir sind überall.
Also du wirst dann nicht, du kürzt es nicht ab und sagst einfach, guck mal, wir sind die mit Jugend musiziert. Also
auf keinen Fall. Das ist der zweite Schritt. Also ich erwähne dann sehr gerne die tollen Projekte und dann ist Jugend musiziert der Türöffner. Jugend musiziert ist die bekannteste Marke und wirklich super wichtig, auch in seiner Öffnung und Entwicklung der letzten Jahre. Aber das ist der zweite Schritt, genau. Weil das ist ja dann doch ein bisschen komplex zu sagen, ja, wir sind in Berlin und in Bonn und wir in Berlin machen die politische Arbeit und die in Bonn machen die Projekte und da sitzen ganz viele tolle Kollegen und wir hängen zusammen, aber nach außen sind wir eigentlich eins. Das ist immer schwer zu erklären.
Ja, und das ist eben auch wieder was, wo man aber dann auch feststellt, und das ist ja dann wieder, wir sprechen hier als Vertreter der verschiedenen Aspekte von Musikgeschehen in Deutschland, um es mal plastisch zu sagen. Aber wenn man selbst da teilweise schon feststellt, dass die Leute nicht ganz mitkommen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie schwierig es für andere ist. Und dann kommst du aber ja auch noch mit dem Pitch zu sagen, naja, also wir stehen für rund 17 Millionen Menschen in Deutschland, ne? Und da wird es ja dann auch so ein bisschen, ich habe mir das, diese Zahl ist ja so gewaltig und das ist ja letztlich, ist das ja wieder so, wie du sagst, es gibt ein Dach und dann gibt es da drunter und dann kann man hier was ableiten, dann kann man das addieren und man kann es ja eben nicht so linear zusammenführen, weil sonst wäre man ja an einem Punkt, wo, keine Ahnung, eine Volkspartei in Deutschland würde sagen, oh krass, dann hast du ja 10-mal so viele Mitglieder wie wir. So, und spätestens da würdest du wahrscheinlich sagen, ja gut, nicht ganz, sie sind ja nicht alle direkt Parteimitglied bei mir, aber trotzdem ist das natürlich auch eine große Verantwortung und die Challenge, wirklich wie du gesagt hast, ne, von Amateur bis Profi über Chöre, über Musiktherapie, über Wirtschaftsverbände, da einen gemeinsamen Nenner zu artikulieren. Wie hast du das jetzt in diesem, sag mal, in diesen anderthalb Jahren, hast du dir das vorher so vorgestellt, diese Komplexität?
Absolut. Das liegt daran,
früh dass angefangen, ich, du kanntest die Verbände
ja,
alle.
Ja, es hat mich schon immer das große Ganze interessiert. Ich habe immer diese Tendenz gehabt, gerne über meine Grenzen des jeweiligen Berufsfeldes des Verbandes, in dem ich aktiv war, hinauszudenken, weil ich Vernetzung und Synergien so spannend finde. Und ich habe schon 6 Jahre lang, bevor ich jetzt diese Position angetreten habe, die Bundes- und Landesmusikakademien im Deutschen Musikrat vertreten. Das heißt, ich habe 6 oder sogar mehr Mitgliederversammlungen mitgemacht. Also das Präsidium, was mich ausgewählt hat, habe ich selbst mal als Mitglied gewählt, was auch ein schöner Rückbezug ist. Und habe dadurch schon immer auch viele Musikratsthemen wahrgenommen und mich natürlich dann auch vorbereitet und gefreut, auch diese Position einzunehmen, weil diese Vielfalt großartig ist und am Anfang mich einfach reingestürzt und gedacht, okay, ich werde das erste halbe, dreiviertel Jahr komplett verwirrt sein, das ist okay so. Ich lerne einfach jeden kennen und jeder, der sagt, hallo, kannst du mal vorbeikommen, da gehe ich nach irgendwie nach Möglichkeit hin. Und dann habe ich eben Ende letzten Jahres ein bisschen sortiert und jetzt versuche ich so ein bisschen mehr strategisch Strategien zu entwickeln. Denn es geht nicht in einem solch riesigen Verband mit so vielen teils auch widerstrebenden Interessen, alles unter einen Hut zu bringen, das wäre vermessen. Und ich sehe uns auch eher als ein Dienstleister, sowohl gegenüber unseren Mitgliedern als aber auch in Politik und Verwaltung, weil dort ja sind wir ja sehr hilfreich. Also so ein Ministerium braucht irgendwie Linien ihrer vielen, vielen Ansprechpartner, die sie hat. Und wenn sie jeden Verband einzeln ansprechen müssen, das sollten sie gerne tun, aber manchmal hilft es ja auch, eine gemeinsame Linie ausgedrückt zu bekommen. Total. Und bei einem Beispiel ist es uns auch wirklich gelungen, da bin ich auch ziemlich stolz drauf, das ist das Thema Honoraruntergrenzen. Da gab es ja eine Vielfalt von Empfehlungen aus unserer Verbändelandschaft der Musik für die Honorierung von Musikerinnen und Musikern, die auf der Bühne stehen. Und da haben wir doch intensiv gerungen, gemeinschaftlich mit Wirtschaftsverbänden aus dem Live-Bereich, genauso wie mit den Künstlerinnen und Künstlerverbänden, um zu schauen, wo ist unsere Schnittmenge. Und die haben wir gefunden. Und das kam bei unserem Ministerium, in diesem Falle Bundesbeauftragter für Kultur und Medien, extrem gut an, weil es vereinfacht die Antragstellung. Man muss nicht mehr begründen, warum man diese, jene, solche Empfehlung nutzt, sondern man stellt seinen Antrag und kann sich auf diese eine Empfehlung berufen.
Genau, und das ist jetzt ganz spannend, dass du das Beispiel nennst, denn da ist ja wieder genau der Punkt, Antrag heißt, es geht um Förderung, es geht um öffentlich geförderte Projekte und entsprechend dann die Bezahlung von Künstlerinnen und Künstlern. Und das war aber ja auch das war ja nicht ganz unholprig, ne? Also der Weg dahin und dann auch noch, ich weiß jetzt gar nicht, wann das angefangen hat, aber ich würde mal sagen, das hat davor schon angefangen gehabt. Dann kamst du wahrscheinlich oder war das was, wo du von Anfang an? Nee,
2023 hat unter Christian Höppner, mein Vorgänger, war ja schon mal eine Kommission, die im Grunde eine Art Wunschbild zeichnete, was komplett nachvollziehbar ist, mit einer hohen Summe. Und plötzlich kam im Februar 24 die Entscheidung aus dem Hause Roth, Claudia Roth noch, dass das jetzt bindend sei, die Empfehlung der Verbände für die Beantragung von Fördermitteln beim Bund. Wenn denn die Förderung mindestens 50% beträgt für das jeweilige Projekt oder die Institution oder was auch immer. Und plötzlich war diese hohe Summe bindend und die war völlig unrealistisch.
Careful what you wish for, ne?
Genau, also das war so ein bisschen heikel. Und deswegen ergaben sich plötzlich Gegenpositionen und Gegenempfehlungen. Und das haben wir dann aber ganz gut gebündelt gekriegt. Aber es war wirklich eine tolle Gemeinschaftsanstrengung. Wir sind da auch toll zusammengewachsen.
Super. Und ist ja auch wieder was, wo die Frage, die man ja auch ab und zu mal erklären muss, nicht nur im eigenen Bekanntenkreis, sondern auch draußen in der Welt, wie arbeitet man denn als Verband, wo ja auch in erheblicher Weise die Einbindung der Gremien eine Rolle spielt, die Zuarbeit der Fachleute, und dann redet man ja noch nicht mal über Kompromisslinien, sondern erstmal geht es ja wirklich um Arbeit und miteinander erstmal einander zuhören, sich verstehen, wo man vielleicht dann bisher bestimmte, weiß ich nicht, tote Winkel hatte und dann feststellt, okay, da müssen wir vielleicht nochmal genauer hingucken. Insofern, ja, schönes Beispiel für eure Arbeit. Wie siehst du es aktuell? Natürlich großer Druck auf den öffentlichen Haushalten, klar. Mit allen Folgeherausforderungen in unserer Gesellschaft. Aber wie siehst du aktuell so diese Thematik, unterschiedliche Perspektiven? Wir haben oft das Thema Musikwirtschaft gehabt, ne? Wir haben das Forum Musikwirtschaft mitgegründet, sind damit ja auch mit euch vor deiner Zeit in einen Dialog eingetreten. Aber wie nimmst du das aktuell wahr?
Also ich nehme eine Bedrängnis wahr der geförderten Szenen, wobei sie sich im Moment auf der Bundesebene noch gar nicht so stark bemerkbar macht, muss man sagen, weil wir für 26.
Stichwort Haushalt bleibt.
Haushalt 26 ist fast gleich geblieben, sogar ein paar Aufwüchse bei der Initiative Musik oder anderen. Das ist für 26 erstmal noch nicht so bedrohlich, aber jeder, ob Kommune, Land oder Bund, sagt, ab 27 wird es ganz schlimm, ohne das zu beziffern. Und da, das macht einem so ein bisschen Angst. Ich glaube, trotzdem sind wir kulturell so stark und auch so verbunden, dass wir da nicht untergehen werden. Wir werden schmerzliche Einschnitte haben, auch beim Musikrat möglicherweise. Das wird uns ganz klar gesagt. Wir sind ja auch gefördert, damit wir unsere Verbandsarbeit machen können. Also eine Mischung aus Mitgliedsbeiträgen und Bundesförderung. Da habe ich auch im Hinterkopf schon verschiedene Szenarien. Aber das Wesentliche ist, glaube ich, dass wir nicht untergehen werden, weil wir sind immer noch eins der wirklich fantastisch kulturfördernden Länder der Welt. Wir haben eine unglaubliche Stärke, die uns, glaube ich, auch gesellschaftlich stärkt. Und das machen wir im Moment unter dem Titel Musik und Demokratie gerade deutlich. Und in ähnlicher Form werden wir es weitertragen im nächsten Jahr. Und das muss einfach in die hintersten Hinterköpfe, dass nicht MINT-Fächer und Sprachen jetzt das die Gesellschaft tragen. Sie sind absolut wichtig. Ich will da überhaupt keine Konkurrenz haben. Aber das ergänzt sich. Wir brauchen diese kreative Offenheit, sei es in der Pädagogik, sei es aber auch im Kulturleben. Und da brauchen wir aber auch eine Mischung. Wir brauchen eine stärkere Mischung aus Eigeninitiative, aus auch wirtschaftlichem Denken. Und da bin ich auch bei meinen Berufskundekursen. Ich bin immer wieder geplättet gewesen. Das hat sich aber in den vielen Jahren, die ich das schon mache, deutlich gewandelt. Ich erlebe, dass die Studierenden der Musikpädagogik in der Regel, aber es sind immer auch ein paar aus den künstlerischen Fächern oder die Bundeswehrmusiker werden oder alle möglichen Fächer dabei, die doch zunehmend sensibel werden, was ihr Eigenmarketing anbelangt, wie das Musikleben funktioniert, dass man für sich selbst sorgen muss, wie man sich einfach selbst auch verkauft und auch damit selbst schützt. Das halte ich für unglaublich wichtig. Und das bedeutet auch eine Wertschöpfung und auch eine Wertschätzung von Musik, die wir gesellschaftlich brauchen. Und dass man nicht erwarten kann, okay, Musiker treten kostengünstig oder umsonst auf, weil damit machen sie sich ja bekannt. Nein.
Ja, naja,
das alte Brot der Musiker ist das Brot.
Genau, das alte Promotion-Argument. Ne? Wieso ist doch Promotion?
Ja.
Und gleichzeitig natürlich in einem Spannungsfeld. Und du hast das ja, also nicht nur mit Blick darauf, du hast von Amateuren bis Profis alle bei dir im Musikrat. Aber natürlich bist du da auch ein bisschen, wenn ich mir das jetzt so überlege, du weißt so direkt darauf hin, 27 wird es heftige Einschnitte geben. Hast du das Gefühl, dass dir da auch so ein bisschen die Rolle übermittelt wird? Du bist die, die den Beipackzettel dann so aushändigen muss. Und das machen die jeweiligen Kulturstaatsminister nicht selber, sondern das ist dann auch so ein bisschen so Expectation Management muss dann der Musikrat machen und muss nochmal so. Oder hast du das Gefühl, die Nachricht kommt schon auch politisch so deutlich an bei den jeweiligen Strukturen?
Ja, die wird direkt ausgesagt. Und wir halten eher dagegen und sagen, Moment mal. Ja, also Banken werden sofort gerettet.
Ja, klar,
Rüstung
klar.
Ist immer Geld für da. Und wir halten uns dafür absolut relevant. Also systemrelevant ist ein bisschen heftiges Wort. Das hatten wir in der Pandemiezeit immer mal wieder vor uns hergetragen. Halte ich jetzt für schwer begründbar, was ist wirklich systemrelevant. Aber
du kannst natürlich in dem Moment, wo du die herausragende Rolle der Kultur für die Demokratie betonst, bist du automatisch systemrelevant. Deshalb ist euer Titel ja auch der Befassung auch eurer Konferenz ist ja deshalb sehr gut gewählt. Nur umgekehrt muss man natürlich ein bisschen aufpassen in einer Zeit wie dieser, dass man da schon auch mit Augenmaß sich in den Debatten, in die Debatten einbringt, ne? Weil wir das ist ja nicht was man so leicht immer gegeneinander ausspielen sollte. Und da ist aber ja noch ein anderer Aspekt dabei. Einerseits, wir wissen, da wird weniger Geld zur Verfügung sein und ja, man wird dafür streiten müssen, dass möglichst viel davon auch weiterhin da ist. Andererseits hast du aber ja auch noch das Thema, du hattest das angesprochen, dass du das Bewusstsein wahrnimmst, gerade auch bei den Jüngeren, sich selber um sich selbst zu kümmern. Also du hattest ein bisschen zur Vermarktung, hattest du gerade gesagt. Da ist ja auch diese Demokratisierung des Kunstschaffens gleich schon mit drin. Ne? Das, nicht zwangsläufig, Digitalisierung kommt dann noch on top. Aber so diese Antje mit 14 klavierspielend will Künstlerin werden und würde sich einfach selber vermarkten. Ne? Und dann, wer ist eigentlich derjenige, der dann sagt, naja, mein Kind, schöne Idee, aber wie wirst du das denn schaffen? Ne? Auch da so dieses Thema Expectation Management. Wenn jeder meint, sich einfach selbst vermarkten zu können, dann kann er das ja tun. Aber da auch ein bisschen zu sagen, naja, das wird nur für wenige gut ausgehen, da sollte man schon auch mit einer gewissen, das ist schon großes Risiko, in das man da geht.
Ja, ich meinte jetzt nicht automatisch eine Selbstständigkeit.
Ja, genau.
Ganz wichtig. Also die Vermarktung bezog sich nicht auf, alle müssen jetzt selbstständig werden und für sich selbst sorgen. Nein, es braucht die Systeme und ich bin ein großer Fan von auch sozialversicherungsrechtlichen Anstellungsverträgen, gerade im Bildungsbereich. Mhm. Wir sind damit auch beim Herrenberg-Urteil und dem ganzen Problematiken.
Großes Thema. Ja.
Riesenthema. Das treibt uns auch gerade um, wo auch divergierende Haltungen unter dem Dach des Musikrats zu finden sind. Damit sind wir beim Ausschuss Arbeit und Soziales, sowohl beim Kulturrat als auch beim Musikrat haben wir diese Ausschüsse, wo auch Mitglieder in beiden sind und wo ich gerade versuche, auch einfach moderierender Einladung verschiedene Positionen so zu bündeln, dass wir damit auch stärker auftreten können. Weil wir können uns zu leicht zersplittern, das ist eine Gefahr. Und dieses Selbstvermarkten bedeutet auch, einem Arbeitgeber gegenüber sich selbst zu vermarkten. Und gerade als Frau sage ich das, weil wir kennen das Problem mit dem Gender Pay Gap, das in der Kultur besonders groß ist, scheint sich jetzt ein bisschen zu verbessern, was man aus den Studien des Kulturrats hört. Aber dann ganz klar zu sagen, es gibt Momente, wo ich vielleicht sage, nein, so einen Vertrag unterzeichne ich nicht, weil ich mir darüber bewusst bin, ich habe auch andere Chancen. Das meinte ich mit sich
geht
selbst.
Aber letztlich, genau, also ein guter Punkt, der ja letztlich aber auch übergeht in die Frage, wo kann ich mich dann vielleicht nicht als Pädagogin, aber wo kann ich als Künstlerin oder Künstler, der für mich selber da einsteht, wo versuche ich es einfach erstmal alleine oder kann ich mich nicht nur künstlerisch schon mal probieren, sei es digital, und wo habe ich aber dadurch auch schon eine Form von eigener Audience, wo schaffe ich mir eine Form von Unabhängigkeit durch direkte eigene Fans oder so, ne? Was nicht jedem möglich, aber das ist ja auch was man heutzutage als junger Künstler, das ist ja nicht mehr nur was ein Hip-Hopper für sich aufbaut, sondern das sind ja wahrscheinlich auch schon Künstlerinnen und Künstler, die jetzt gerade bei Jugend musiziert antreten. Und ist das ist doch aber auch eine ganz gerade in dem Kontext von es gibt weniger Förderung, ist das ja auch ist keine Wegscheide, aber es ist eine Zusatzdimension, wo man ja auch gucken muss, welche Erwartungen haben heutzutage junge Menschen in ihr Berufsleben.
Ja, also Influencer werden ist ein großer Berufswunsch.
Exakt.
Und als Musikerin, Musiker, die heute Audience sucht, würde ich sofort sagen, na klar, Social Media, Videos und so weiter. Also das gibt ja im klassischen Bereich diese Organistin, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, die den Kölner Dom zweimal füllt und draußen noch vor den Leinwänden Tausende stehen. Das ist einfach auch eine große Chance. Fatal wird es, wenn man jetzt sagt, okay, jeder, der bekannt werden möchte, muss selbst so erfolgreich sein. Das wird nicht gelingen.
Genau.
Also dieses mach doch selber, das schau mal, die Anna Lapwood heißt sie, glaube ich, hat es geschafft. Das finde ich schwierig. Aber das sind neue Formen von Vermarktung und sich bekannt machen und einen Wert in der Öffentlichkeit kriegen, die einerseits toll sind, andererseits auch gefährlich.
Naja, und da ja aber auch wieder, da sind wir ja auch bei, gerade im Bereich der Klassik, an so Punkten, das Thema mal probieren und sich dabei filmen und vielleicht sogar Fehler machen und danach ist das im Internet immer verfügbar. Ich kann mich erinnern, ich glaube vor 7 Jahren oder so habe ich mit Igor Levit beim Heidelberger Frühling auf einem Panel darüber gesprochen. Da hat er mal so ein bisschen erzählt, wie er das sieht, so als junger Wilder in Anführungszeichen. Und da hat man doch gemerkt, dass es da noch ganz schön reflexhafte Vorbehalte gab. Und jetzt sind wir aber deutlich weiter in der Zeit. Die Umarmung gerade der digitalen Kanäle ist weiter vorangeschritten und gleichzeitig geht es ja auch wirklich darum, innerhalb der Strukturen, innerhalb der tradierten Strukturen weiter diese Exzellenz auszubilden, die Möglichkeiten zu schaffen, die Strukturen zu haben. Aber ich finde das gerade im Moment in diesen wirklich gewaltigen gesellschaftlichen Herausforderungen so unheimlich, also ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, da die die Balance zu halten in den verschiedenen politischen Debatten. Also wirklich dieses, worum geht es denn gerade? Geht es um die Sicherung von Fördergeldern oder geht es um die Sicherung der Demokratie? Im Zweifelsfall würde man sagen, nein, es geht genau um beides und das hat miteinander zu tun. Genau. Aber das ist eben, denke ich, an vielen Stellen nicht mehr so einfach hochzuhalten wie noch vor, sagen wir mal, vor 5 bis 10 Jahren. Nicht nur, weil das Geld nicht mehr da ist, sondern auch, weil an vielen Stellen das Bewusstsein auch für bestimmte Strukturen nicht mehr so da ist.
Absolut. Also so ein Einzelkämpfertum sieht man immer mehr. Also auch die Diversifizierung, die wir ja in der Musikwirtschaft, Musikindustrie haben. Ne? Hier der Musiker, der sich selbst, das alles selbst macht quasi, ja. Ne? Das Schlafzimmerstudio. Auf der anderen Seite, ich muss einfach nochmal betonen, als Deutscher Musikrat werden wir nicht dieses Narrativ, es gibt kein Geld, weitertragen unhinterfragt. Also ich warne davor, man muss sich ein Mindset schaffen, damit umzugehen, dass es weniger gibt, um gewappnet zu sein. Und gleichzeitig kämpfen wir dafür, dass es natürlich wenigstens auf dem Stand des heutigen Status bleibt.
Ja, und das ist aber, having said that, es ist schon eine große Herausforderung. Ne? Also das so die Stabilität von bestimmten Strukturen, die wird ja teilweise so massiv hinterfragt. Und da sind wir ja jetzt, also wenn ich mit dir jetzt die verschiedenen Strukturen abtasten würde, dann wären wir ja erstmal sehr auf Bundesebene. Das ist aber da weißt du viel mehr über die Landesebene und was da alles sich tut und wie alarmiert da viele schon sind, ne?
Ja. Und wir sind jetzt sehr stark auf dem professionellen Künstlertum. Also wir haben im Amateurbereich ja diesen tollen Zuwachs. 2020 hat die Studie ergeben 14,3 Millionen Amateurmusizierende und in 2025 sind wir bei 16,3 Millionen. Zunehmend aber Menschen, die das für sich machen oder im Wohnzimmer mit ein paar Freunden, also nicht verbandlich organisiert. Trotzdem ist es eine große Stärke, denke ich, dass die Leute sich so für Musik interessieren und es auch aktiv verfolgen. Also 16,3 Millionen Menschen, die mindestens einmal die Woche Musik machen, ja, ist einfach eine Größe. Ja. Und wenn wir wissen, was Musik im Hirn anrichtet, dass es im Grunde aktives Musizieren übers Leben auch vor Demenz schützen kann, zumindest präventiv wirkt, dass es so viele soziale und auch kognitive, positive Wirkungen hat, dann ist das etwas, was gesellschaftlich ein Riesenpfund ist. Und das möchte ich nicht müde werden, immer wieder zu betonen. Und da nickt auch jeder. Und dass es dann irgendwie eine Grundförderung geben muss, um gewisse Dinge am Leben zu halten, also Stichwort Ehrenamt braucht Hauptamt, ja. Das kann ein ganz kleines Hauptamt sein, aber es stützt einfach vielleicht eine Riesenanzahl von Ehrenamt. Und wenn man sich da klar macht, was das für gesellschaftliche, durchaus auch kommerzielle Wirkungen und so weiter hat, da sind wir wieder bei Musikwirtschaft. Die Menschen, die Musik machen, brauchen Noten, brauchen Technik, brauchen Instrumente, reisen, treffen sich, nehmen leckere Getränke zu sich und so weiter. Also das ist alles.
Wollen vielleicht sogar Musik aufnehmen durch unsere Mitglieder und die dann vermarkten.
Außerdem, ja. Und da bin ich auch wieder bei diesem professionellen Absolutheitsanspruch, dass alles stimmen muss. Also wie ich schon sagte, meine biografische Erfahrung ist, Scheitern kann mich weiterbringen. Und manchmal kann ein Fehler machen oder einfach dazu zu stehen, zu sagen, oh Mann, da habe ich aber ins Klo gegriffen. Jetzt daraus habe ich echt gelernt. Und das auch mal laut zu sagen, auch eine andere Haltung uns einander gegenüber bringen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Fakt auch für die Social-Media-Geschichten und Kampagnen, wo jemand, der sich irgendwo versprochen hat, verkackeiert wird. Mein Gott, wir sind Menschen.
Total.
Und wir lernen, also das sage ich jetzt als Pädagogin, weil ich es weiß, wir lernen ja nur, weil wir Fehler machen.
Exakt. Und da ist natürlich ein spannender Punkt, ein weiterer sehr spannender Punkt, das Thema Feedback im digitalen Raum. Das ist ja auch was wir so gesellschaftlich bisher nicht kannten. Das heißt also, dass dieses Scheitern und keine Ahnung, ich kann mich erinnern, ich habe in Heidelberg ein Vorspiel gehabt mit dem Sopransaxophon begleitet von einem Klavier. Und ich wusste, dass ich da gescheitert bin an dem Abend, weil ich einfach echt nicht gut war. So, da waren dann aber vielleicht 15, 20, 25 Eltern im Raum oder so, vielleicht 40, I don't know. Aber heutzutage dieses Immediate Feedback von einer ja auch nicht immer abgegrenzten Öffentlichkeit zu bekommen als Künstler, selbst dann, wenn man vielleicht etwas geschaffen hat, was nach eigenem Dafürhalten künstlerisch, qualitativ sehr gelungen ist, das ist natürlich schon auch echt eine krasse Dimension, ne? die dich ja künstlerisch auch sehr stark irritiert kann heutzutage.
Ja, genau. Und es kann natürlich in Scheitern von Karrieren münden, wenn das falsch behandelt wird. Also da, das beschäftigt mich sehr, auch uns als Deutschen Musikrat, und zwar Bonn und Berlin, also unsere Projektkollegen genauso wie uns für die politische Arbeit, Krisenkommunikation. Also wie gehe ich damit um, wenn da irgendwas schief geht und da das in Social Media eine Welle erzeugt? Also da muss man sich noch mal ganz neu professionell aufstellen, was Öffentlichkeitsarbeit angeht.
Also da bist du jetzt am Bereich Krisenkommunikation, da bist du ja schon wirklich bei, da ist echt was richtig schief gegangen. Aber ich war jetzt noch da drunter, quasi in der Krisenkommunikation des Künstlers mit seinem Manager, wenn er einen hat, weil einfach der Fan versagt, also weil das, was man geschaffen hat, nicht funktioniert, weil es nicht, weil es keine Aufmerksamkeit generiert, weil es nicht streamt, weil es nicht nicht reist in einem bestimmten Umfeld, wo man es eigentlich erwartet hat. Und das ist ja dieses Immediate Feedback, was man nicht, was man früher nur kannte, wenn die Leute nicht geklatscht haben oder noch schlimmer, sie haben gebuht. Das hast du ja heute in einer von ich probiere mal was aus und hihihi, ich lade das mal hoch, aber ja bis hin zu ich habe jetzt mein neues Album veröffentlicht und da passiert irgendwie nichts. Ne? Also und das ist nicht eine Rezension, die dann irgendwann dazu führt, dass irgendwo einer im Radio sagt. Und also diese Geschwindigkeit auch des Feedbacks, weil wir jetzt gerade bei dem Gedanken sind, das ist schon etwas, wo ja auch die Frage ist, welche Partner hat man an der Seite? Da bist du jetzt noch nicht immer bei der Krisenkommunikation, aber auch da bist du ja wieder beim Expectation Management. Was hast du dir vorgenommen? Wo dachtest du eigentlich, geht das hin? Und genau an diesem Beispiel, wo wir jetzt ja schon sehr in die Tiefe gegangen sind, zeigt sich, was für eine Dimension in deinem Bereich, im Bereich des Musikrats alles so sich öffnen kann. Und ich würde gerne nochmal einmal wieder zurück auf das Thema Musik und Demokratie. Weil wichtig und richtig, weil gerade jetzt wir uns alle fragen müssen, was tragen wir dazu bei? Aber natürlich echt groß und groß im Sinne von schwer. Und das Thema ist jetzt auch in 2 Wochen ist es dann Thema der Konferenz. Wie groß wird sowas für dich? Also hast du das Gefühl, okay, ihr habt da von vornherein das so abgesteckt, dass die Nachrichten klar sind, die ihr reingeben könnt? Oder bist du manchmal selber an einem Punkt, wo du sagst so, boah, das ist ein großer Aufschlag. Wie füllen wir das so an, dass es wirklich, dass die Leute es verstehen, dass sie es noch besser verstehen, was wir meinen?
Also wir haben ja schon im Anfang des Jahres damit angefangen und erstmal uns gefragt, wie können wir das überhaupt greifen? Ich habe versucht, auch mit so einem Einstiegsessay mal 10 zu beleuchten, zu gucken, wo ist das wirksam? Und dann haben wir mit verschiedensten Szenen gesprochen, also mit Pop-Kolleginnen und Kollegen, mit Leuten aus dem Bereich Dirigieren, Orchestermanagement, mit Leuten aus dem Bereich Neue Musik. Wir haben zur Community Music was veröffentlicht und festgestellt, das ist ja großartig. Also es gab so viel Resonanz in so viele Richtungen und auch so viele einzelne Beiträge, die nochmal ein Licht in einen Winkel geworfen haben, den wir vorher noch nicht gesehen haben, dass wir daraus eine Publikation machen werden. Super. Also wir werden Anfang des nächsten Jahres bei Schott ein Buch herausgeben, auch gefördert durch die Strecker Stiftung, und dass ein bisschen dieses Thema Musik und Demokratie wirklich in Papierform versucht zu greifen. Und der Schlusspunkt dazu ist die Tagung jetzt zu unserer Mitgliederversammlung, wo überraschenderweise zum Beispiel aber auch so eine Frage aufgenommen wird, wie ist eine Haydn-Symphonie demokratisch?
Naja,
ich habe keine Antwort darauf. Ich hoffe, ich kriege sie in der Tagung.
Genau, und das ist nämlich genau der Aspekt, den ich da auch so mitdenke, weil dieses Musik und Gesellschaft, da kann man, glaube ich, viel unmittelbarer ran und kann sich da drin verorten und kann die Beispiele aus, sei es aus dem Gesang, aus dem gemeinsamen Musizieren, aus dem Orchester, aus dem, also da kommt man schneller ran, aus der Band von mir aus auch. Aber dieses und Demokratie, da stellt sich ja dann immer die Frage, wo, an welcher Stelle ist Musik wichtig für die Demokratie selbst, aber wo ist Musik in ihrer Struktur auch demokratisch, ne? Und dann bist du wieder bei Strukturfragen bis hin zu auch letztlich der Tradition, in der bestimmte Strukturen stehen und der Frage, ist das, ist ein Orchester demokratisch? Keine Ahnung.
Ganz genau. Aber das fand ich besonders spannend, das Gespräch, weil das kann man sich ja wirklich fragen, ne? Der Dirigent, der mit einem kleinen Wedeln seines Taktstocks da 90 Leute dressiert, fast, könnte man sagen. Aber das scheint sich gerade sehr zu wandeln. Es scheint mir auch als Ergebnis dieses Gesprächs mit Beat Villmann von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz seinerzeit, Felix Freitag vom Forum Dirigieren, unserem Projekt des Deutschen Musikrats und Albert Schmidt von der Kammerphilharmonie Bremen. Wir wollten noch eine Dirigentin dabei haben, aber die sind alle so beschäftigt, die haben wir nicht gekriegt, dass sich da gerade das Berufsbild wandelt und dass es eigentlich mehr ein kammermusikalisches Zusammenspiel ist zwischen Orchester und dirigierender Person im Idealfall. Und das finde ich sehr, sehr verheißungsvoll. Also ich gebe ganz offen zu, dass ich einfach, ich komme aus der klassischen Musik, ich liebe diese Musik. Es ist auch etwas wirklich, wenn wir die weltweit versuchen, auf Musiken zu gucken, dann ist eben unser europäisches Erbe dieses klassische Symphonieorchester. Das ist einfach fantastisch, auch in die Zukunft gedacht, fantastisch. Und da ändern sich scheinbar doch verheißungsvoll an vielen Stellen, noch nicht überall, aber an vielen Stellen die Verhältnisse und dieses Demokratische kommt mehr zum Vorschein. Aber wenn ich darüber hinausgehe, heißt ja Demokratie auch Mitwirkung, Teilhabe, Partizipation. Und da bin ich wieder dabei, das trage ich jetzt als Pädagogin schon immer vor mir her und jetzt als Verbandsmensch noch mehr. Jeder Mensch kann Musik machen. Und da sind wir bei einem offenen Konzept von miteinander musikalisch in Kontakt treten, das eine andere Begegnung von Menschen ermöglicht. Ich habe erlebt, dass eine Gruppe von Menschen, die nicht die gleiche Sprache sprachen, in dieser heißen Zeit, als wir viele Geflüchtete aufgenommen haben, 15, 16, dass durch musikalische Prozesse aus dem Bereich der Community Music, also wirklich methodisch so, dass jeder willkommen ist, mitmachen kann, Augenhöhe, nicht beibringen von etwas, sondern miteinander musikalisch in Kontakt treten, eine Gruppe plötzlich ein Gefühl füreinander kriegt, ohne miteinander gesprochen zu haben, weil das gar nicht technisch möglich war, weil sie nicht die gleiche Sprache sprachen. Und da finde ich, da haben wir Chancen, die werden noch viel zu wenig gesehen. Und das passiert ähnlich, wenn man miteinander tanzt oder so. Also dieses nicht auf verbalem Wege, sondern auf künstlerischem Wege Menschen miteinander in Kontakt bringen, bringt eine Verbindung, die dann, wenn auch gesprochen und diskutiert wird, eine andere Ebene erreichen lässt. Mhm. Und das ist eine Chance für die Demokratie.
100%. Also sehr, sehr schöner Bogen, den du da gespannt hast. Ich war letzte Woche am 3. Oktober bei dem Festakt und da konnte man unmittelbar spüren, welche Rolle die Musik hat, weil die Musik von Klassik bis Rap sehr, sehr schön eingewoben war und man aber aus der Rolle des Zuhörers und Gastes plötzlich dann über den Gesang der Nationalhymne und Europahymne am Ende unmittelbar eingebunden war. Und das ist ja was für uns sowieso in Deutschland singen der Nationalhymne immer noch ein für viele ein besonderer Fall. Aber was dann noch mit der Dimension der Europahymne dem Ganzen eine Aufladung gegeben hat, wo ich wieder festgestellt habe, Mist, bei der Europahymne brauchen wir nach wie vor Untertitel, weil sonst sind wir alle miteinander nicht textsicher. Und das sagt ja auch wieder viel aus. Ne? Also dieses gemeinsame Üben von oder dieses gemeinsame Singen, das kann ja so viel zum Schwingen bringen an der Stelle. Und das war für mich war das ein ganz, ganz besonderer, natürlich aufgeladen noch durch Festakt und so. Aber insofern sehr, sehr schöne Brücke, die du da gebildet hast. Lass uns mal kurz zu der Mitgliederversammlung kommen. Da ist ja da ist ja Wahl, es ist Wahljahr im Musikrat. Und du hast gerade vorhin gesagt, du hast selber mal das Präsidium gewählt, was dich letztlich dann, was dich ins Amt geholt hat. Und insofern weißt du sehr genau, was da auch für Linien sind, was da auch für Generationswechsel stattfinden, was für thematische Wechsel da stattfinden. Wenn du jetzt auf diese Sitzung guckst, diese Mitgliederversammlung, was erwartest du da? Was erwartest du da auch thematisch mit Blick auf die Neuzusammensetzung? Was ist das, was du da bisher mitbekommst?
Also ich kann Erwartungen ganz schwer umreißen. Das fände ich auch ein bisschen vermessen, ehrlich gesagt, als Hauptamtliche. Ich wähle ja nicht mehr. Ich organisiere die Wahl und bin da auch verantwortlich mit meinem Team für den ganzen Ablauf. Aber ich kann sagen, was ich mir wünsche, nämlich, dass es ein sehr gemischtes Präsidium ist. Wir haben ja jetzt schon pari pari fast Männer und Frauen, was ich super finde, was ich mir in ähnlicher Form wieder sehr wünsche. Und dass eben aus unseren vielen Feldern der Musik zwischen Pädagogik und Wirtschaft, zwischen Amateur und Profi und so weiter, dann auch Menschen drin vertreten sind, die für ihr Feld ihre Expertise in diesen großen Rahmen einbringen. Wir haben ja 19 Mitglieder im Präsidium.
Mhm. Großes Präsidium.
Darunter eben ein Präsident, Präsidentin, drei Vize und der Rest sind Präsidiumsmitglieder, die aber stark gefordert sind, auch durchaus in der Gremienarbeit mitzuwirken, weil in so einem riesigen Verband, also exakt haben wir jetzt 115 Mitgliedsverbände inzwischen. Wir haben gerade einen Zuwachs von 5 Mitgliedsverbänden.
Schön.
Da jetzt Meinungsbildung zu betreiben, bedeutet Gremienarbeit ohne Ende. Und die immer wieder so geschickt zu moderieren und die Menschen, die richtigen Menschen an der richtigen Stelle zusammenzubringen, in auch nicht zu ausufernden Sitzungen, dass alle Lust haben, sich wiederzutreffen und dann auch zu Ergebnissen zu kommen, die man auch nach außen tragen kann. Positionen zu KI, zu Gesundheit und Musik und vielem anderen mehr. Und das in die Politik zu tragen und damit dann auch wieder Politik zu bewegen, das ist das, was so einem Präsidium wirklich Spaß machen muss. Und da hoffe ich auf eine Zusammensetzung, die dann auch zusammenwächst und sich wertschätzt. Das erlebe ich im jetzigen Präsidium sehr, dass es so richtig eine zusammengewachsene Truppe ist.
Mhm. Also mit Erwartung meinte ich jetzt nicht eine wirklich inhaltliche Erwartungen an die zukünftigen Präsidiumsmitglieder, sondern eher, was erwartet uns als Mitglieder dort, eher in der Draufschau auf zum Beispiel Generationswechsel, weil man sieht ja, einige kandidieren nicht wieder. Disclaimer hier an dieser Stelle, ich kandidiere selbst. Das ist letztlich Ausfluss des Dialoges, den auch wir beide hatten, der Befassung mit dem Musikrat über die letzten, ich würde sagen, die letzten 4 Jahre so intensiv. Davor war ich auch schon in Gremien. Aber insofern ist es für mich immer noch was ich eher an der Stelle nicht aus der Innenkurve beurteilen kann, sondern eher mir so überlege, da tritt jemand nicht an, der war aber ja ganz schön lange dabei. Und das meinte ich eher mit Erwartung. Also, weil das ja auch unmittelbar etwas ist, der Präsident tritt nicht wieder an, ne? Das ist ja auch schon eine Zäsur. Ich meine, wie lang war er jetzt dabei?
22 Jahre und 8 Monate.
Naja.
Wird er dabei gewesen sein, sagt er selber immer.
22 Jahre und 8 Monate, so. Können wir das in Tagen auch noch mal?
Das ist wirklich ziemlich mächtig, gewaltig, ja. Das ist wirklich eine grandiose Leistung und ungewöhnlich. Werden wir auch so, glaube ich, so schnell nicht wiedererleben. Und die Zeiten sind, glaube ich, so, dass man schauen muss, dass man ständig Nachwuchs generiert und weckt. Und das ist auch das große Ziel, dass wir in allen Gremien möglichst bei Berufung mindestens eine Person haben, die bei Berufung nicht älter als 27 Jahre alt ist. Mhm. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die wir hoffentlich gut durchziehen können, um damit auch Nachwuchs zu locken für eine beglückende Gremienarbeit, wo man merkt, man kann was bewegen.
Genau, und dann bist du ja schon auch wieder bei einem Thema, das wir vorhin gestriffen haben, nämlich das Thema Demokratie. Als Verbandsmenschen, die wir sind, wissen wir ja auch, welches demokratische Potenzial Verbände haben und was das aber auch erstmal an an Erklärung bedarf, dass Menschen, die sowas noch nicht erlebt haben, nicht so wie du schon im frühen Alter direkt eingefordert haben, aber sich da auch zu verorten und eine Form von Selbstwirksamkeit in dem Umfeld auch wirklich wahrzunehmen, weil sonst, als Verbandsmensch weiß man auch, es geht ja nicht darum, dass man irgendwelche Leute irgendwo sitzen hat, die dann einfach in einem Gremium sind, sondern es ist halt Arbeit.
Genau, also sich beteiligen, zumindest in den Sitzungen, am besten auch noch vorbereitend und nachbereitend. Es steht jedem natürlich frei, wie stark er oder sie das macht, aber da für alle möglichen Konstellationen auch Spielfelder zu öffnen, damit möglichst viel Meinungen eingeholt werden und wir gut belastbare Ergebnisse bekommen, die ja nur dann belastbar sind, wenn sie auch von vielen getragen werden. Das bedeutet einfach immer wieder Gesprächsangebote, Kommunikationsformen finden, sei es über gemeinsam erarbeitete Papiere, die dann im digitalen Raum gegenseitig kommentiert werden. Also da auch ständig frisch zu blicken, wie können die Arbeitsprozesse noch glatter und effektiver gestaltet werden angesichts dessen, was die meisten Menschen auf dem Schreibtisch haben.
Naja, und an der Stelle vielleicht, weil wir jetzt uns an Strukturen entlanggehangelt haben und wir haben über grundsätzliche Bedeutung von Musik, wir haben über Demokratie gesprochen, wir haben vieles berührt, was eher eine abstraktere Flughöhe hat vielleicht für manche Zuhörer. Aber wenn wir jetzt, du hast es gestriffen vorhin, wenn wir mal reinstechen und sagen, Positionierung, KI. Mhm. So, damit bist du ja, also damit gehen wir wirklich jetzt einmal so, wir zoomen direkt rein auf ein Thema, was ja nicht zuletzt für die Branche, die ich vertrete, ein absolutes Prio-Thema ist.
Absolut, ja.
Und was sich übersetzt in bestimmte Forderungen, was sich übersetzt in auch eine Wachheit in dem aktuellen Umfeld. Und gleichzeitig aber, wenn ich das sage, weiß ich ja auch, bei dir muss ich jetzt aus meinem Feld schon wieder ein bisschen rauszoomen, weil du ja noch ganz andere Teilnehmer der Debatte, Stakeholder, Mitglieder, Gremien an der Stelle im Blick hast. Und ganz konkret gab es ja ein Papier zu KI, was jetzt auch überarbeitet werden wird. Wie siehst du denn da die Möglichkeit überhaupt, sich zu dem Thema einzubringen? Also als Musikrat, wie tief kannst du da rein? Wo merkst du, okay, das wird einfach, das wird jetzt zu konkret, damit verlieren wir andere Bereiche, wie vielleicht die Pädagogik oder keine Ahnung. Also wie siehst du das aktuell?
Also es durchdringt alle Bereiche, gerade auch die Pädagogik.
Ja, ja.
Das ist das Spannende dabei. Im Wesenskern ist es natürlich die ganz klare Forderung des Schutzes der Kreativen, der Urheberinnen und Urheber. Da sind wir auch mit der Initiative Urheberrecht verbunden. Genau. Und unbedingt auch ihrer Partner, also sprich Labels und so weiter. Aber da spielt die Musik auf der EU-Ebene vor allem. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind mit dem Europäischen Musikrat gut verbunden. Ich bin im Kontakt mit den beiden Generalsekretärinnen eigentlich mindestens monatlich. Aber so richtig aktiv zu werden als deutscher Musikrat in Brüssel, wenn das nötig ist, tue ich's. Und dann muss es einfach eine Priorität sein. Im Moment schaffe ich es einfach gar nicht. Also ich bin noch nicht mal 2 Jahre dabei. Und überhaupt die deutsche Szene zu greifen, ist schon, finde ich, eine echte Herausforderung. Und die EU-Ebene läuft so ein bisschen am Rande mit, habe ich im Blick. Aber dann müsste man da aktiv werden, weil da läuft doch eine Menge, was uns, glaube ich, für die Zukunft absolut grundlegende Weichen stellt. Andererseits ist ja die KI auch eine Chance für Arbeitsprozesse, sei es in Amateurmusikverbänden, sei es in der Pädagogik und auch für die Bildung, weil wir müssen lernen, auch gerade mit den nachwachsenden Generationen, die damit ja wahrscheinlich ihr Leben lang engstens umgehen werden, das wirklich bewusst einzusetzen, zu hinterfragen, zu erkennen, hier ist KI, hier ist ein Mensch dahinter. Und das, finde ich, ist nochmal eine andere Dimension von Herausforderung, wo wir in allen Richtungen mitdenken wollen.
Und das ist natürlich etwas, wo das eine ist, dass der Schutz des geistigen Eigentums, des Lizenzgeschäfts und der sagen wir mal, der Dimension, die ja direkt wieder zu der Urheberrechtsdebatte führt, zu Haftungsfragen und Ähnlichem. Aber gleichzeitig gibt es ja daneben gelagert diese übergreifende Bedeutung von insbesondere generativer KI für eine Branche. Und da fand ich einen Prozess unheimlich spannend, der damals im Deutschen Kulturrat lief, wo ich auch beteiligt war an der Positionierung zum Thema generative KI und Kultur, wo ich als jemand, der eigentlich ständig wieder in den urheberrechtlichen Verästelungen mitdiskutiert, bewusst immer darauf eingewirkt hat, dass das keine urheberrechtliche Dimension hat, weil das ein anderes Papier war, was gerade am Entstehen war. Und wie sehr man aber immer wieder merkt, dass die Themen sich überlappen, aber teilweise auch reflexhaft überlappen, weil manche Leute eben gerne über die urheberrechtliche Dimension sprechen. Das ist etwas, was, ich kann das total nachvollziehen, das ist super wichtig, aber andererseits stelle ich es mir schwierig vor, weil man ja auch den Blick auf die ganzen anliegenden Fragestellungen auch lenken können muss, um nicht die Diskussion nur über das Lizenzgeschäft zu führen. Das also,
ja, genau. Also es ist ja auch eine tolle Chance. Wir haben ja einen so permanenten Zuwachs an Wissen, an Forschung, an Ergebnissen, dass im Grunde genommen fast logisch ist, dass man jetzt KI braucht, um sich auch manchmal in diesem Wahnsinnsarchiv, wenn wir das Wissen der Welt betrachten, das ist ja erdrückend, dass kann ja helfen, wenn die KI mit ordentlichen Daten, und da bin ich auch wieder bei Lizenzierung und Urheberrecht, aber wenn sie vor allem auch mit sauberen Daten gefüttert ist und nicht irgendwie nur wild durchs Internet rollt und einfach alles frisst, was man da findet, auch an Shit. Und diese Idee von einer sauberen KI mit sauberen Daten, aber mit so einer Fülle von Daten, dass ich wirklich auf einen Fingerschnipp Auskunft kriegen kann, wo ich sonst 10 Stunden recherchiert hätte im Netz, das finde ich toll, weil das macht uns auch für die Zukunft stärker.
Ja, das ist wieder, führt ja auch hin zu Fragen der Transparenz. Weiß man, was drin ist? Weiß man, kennt man die Quellen? Führt aber ja für uns auch schon immer wieder. Und dann vielleicht sind wir da zum Abschluss auch an einem Punkt, der uns wieder zum Thema Pädagogik führt. Wir sind ja schon wieder bei der Rolle desjenigen, der die Maschine letztlich benutzt. Und zentral da eben der Mensch. Und da sind wir sehr, sehr klar orientiert als Branche. Wir haben damals die Human Artistry Campaign in Amerika mit ins Leben gerufen als Branche, weil wir uns sehr früh in der Debatte positioniert haben für die menschengemachte Kunst. Und das ist etwas, was, glaube ich, jetzt über die nächste Zeit noch viel stärker sich in den Vordergrund drehen wird. Denn wir können, das Lizenzgeschäft müssen wir hinbekommen, keine Frage. Wir glauben auch als Branche, dass wir das schaffen, wenn es belastbare Rahmenbedingungen gibt. Der AI Act war ein guter Aufschlag. Wir glauben auch, und wir sehen ja auch schon erste Verträge, die da gemacht werden. Aber selbst wenn wir das so hinbekommen, reicht das ja nicht aus, um in der Zukunft ein Bewusstsein hochzuhalten, dass menschengemachte Kunst, menschengemachte Musik in unserem Fall etwas ganz besonders Wertvolles ist. Und dann sind wir wieder bei musikalischer Grundbildung, dann sind wir wieder bei Fragen der Vermittlung von Kompetenzen und beim Appetitmachen auf selber musikalisch sein. Und genau. Ich glaube, da wird ein sehr, sehr großes Feld für dich, für euch, für uns gemeinsam sich auftun.
Ja, definitiv. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Live-Präsenzerlebnisse nochmal einen ganz anderen Wert gewinnen, je mehr wir im digitalen Raum alles erleben können. Aber man merkt, da fehlt eine Dimension, die uns als Menschen ausmacht. Auf der anderen Seite verschwimmen ja auch die Grenzen, was ist Menschen und KI gemacht. Also wir kennen doch alle die Songwriterinnen und Songwriter und viele andere, die natürlich auch KIs als Werkzeug benutzen, Partner quasi im kreativen Prozess. Und das finde ich auch völlig okay. Also so wie man anfangs bei den Computern sagte, mein Gott, als die Personal Computer sich verbreiteten in den 70er, 80er, 90ern, dann der kreative Prozess geht verloren. Nein, es wird ja trotzdem unglaublich Tolles kreiert und mit einem anderen Werkzeug. Und genauso würde ich das gerne mit KI auch sehen. Das heißt aber, wir müssen das Werkzeug beherrschen. Das heißt, wir müssen uns bilden, das zu tun. Und schwupp bin ich wieder bei der Pädagogik.
Ja, Und schwupp kommst du von da. Und das ist vielleicht dann der Bogen, den wir jetzt vollständig geschlossen haben, auch zur Demokratie und zur Fähigkeit, in einer Demokratie Dinge einzuordnen, Dinge selber mitzubestimmen, zu wissen, warum man etwas tut, warum man etwas nicht tut, sich einzubringen und im besten Fall mit einem Instrument oder mit der eigenen Stimme.
Ja, also die Komplexität von Demokratie zu überblicken, ist ja auch ein Bildungsprozess. Insofern brauchen wir Menschen, die mit komplexen Dingen umgehen können. Und wenn wir wissen, Instrumente spielen ist eine der komplexesten Angelegenheiten, die ein Mensch tun kann, vielleicht auch noch im Kontext mit anderen zusammen in der Band, im Orchester, im Kammermusikensemble, dann sehen wir da im Grunde ein Training des Umgangs mit Komplexität. Mhm. Förderlich für die Demokratie.
Ja. Danke dir, Antje.
Sehr gerne.
Hat großen Spaß gemacht und ich bin gespannt auf alles, was wir noch gemeinsam so bewegen können werden. Und jetzt erstmal alles Gute dir, vor allem jetzt mit Blick auf die Mitgliederversammlung. Es ist ja ein besonderes Ereignis und bis ganz bald.
Vielen Dank.
Das war nach einer ziemlich langen Sommerpause eine neue Folge von For the Recorded. Diesmal im Gespräch mit Antje Valentin, der Generalsekretärin des Deutschen Musikrates. Und ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Ihr habt etwas gelernt, ihr habt verstanden, was der Deutsche Musikrat macht. Aber wir haben ja auch darüber hinaus Themen besprochen, von KI bis Musik und Demokratie. Von Gremienarbeit über Partizipation in Verbänden. Und ich hatte viel Spaß dabei und hoffe, das war für euch auch so. Und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de. Wie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.